HR Info. Das Interview. Macher, Menschen, Meinungsführer. Hessische Spitzenpolitiker zur Bundestagswahl.
Mit Katja Marx und Christopher Plass. Heute im Studio bei uns Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen. Er regiert in Hessen mit der CDU. Seine Partei wurde auch mal als möglicher Partner von Angela Merkel auf Bundesebene gehandelt. Doch derzeit haben die Grünen keine richtige Konjunktur. Ihr Wahlziel, drittstärkste Kraft zu werden, ist in weite Ferne gerückt. Warum ist das so? Und woher soll in den letzten 3 Wochen vor der Wahl noch der Schub kommen?
Herr Al-Wazir, fühlen Sie sich im Moment eher als Held oder als Depp?
Oh, ich ahne, worauf Sie anspielen. Das war, glaube ich, ein Spiegel-Interview, als wir uns anschickten, Schwarz-Grün zu machen. Und ich gesagt habe, wir gehen in die Geschichte ein, entweder als Helden oder als Deppen. Ich würde sagen, momentan eher in einem sehr schlichten Wortsinne, wie Max Weber sagen würde, als Held.
Nehmen wir die Grünen hier in Hessen und natürlich erst recht die in Baden-Württemberg, wo der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann ja mit der CDU zusammen regiert, als die grünen Helden der Nation, dann erscheinen die Grünen auf Bundesebene doch eher wie die Deppen.
Nein, überhaupt nicht, sondern im Prinzip ist das, was wir jetzt machen müssen und was uns in den nächsten 3 Wochen gelingen muss in diesem Bundestagswahlkampf, klarzumachen, dass die spannende Frage nicht ist, Merkel oder Schulz, sondern die spannende Frage ist, machen wir eine wirkliche Veränderung in der Politik der Bundesregierung? Und noch läuft der Bundestagswahlkampf und ich mache das ja schon lange genug, um zu wissen, dass in 3 Wochen sich noch sehr, sehr viel verändern kann.
Also wir sind jetzt beim Deutschlandtrend, der jetzt gerade rausgekommen ist. 8% nicht verbessert gegenüber der letzten Bundestagswahl, die ja auch schon von Ihnen eher als
so ist
eigentlich
es.
Niederlage eingestuft
so ist es.
Worden ist.
Und deswegen sage ich mal am heutigen Freitag, alle gucken auf das Kanzlerduell am Wochenende. Aber die spannende Frage ist eigentlich nicht so sehr Merkel oder Schulz, sondern die Richtung, die diese Republik nimmt, wird davon bestimmt werden, wer auf Platz 3 kommt. Und das ist am Ende auch ein Kampf, wenn ich das mal so sagen darf, zwischen FDP und Grünen. Und vielleicht muss man manche mal dran erinnern, Stichwort Schwarz-Gelb, was dort alles angerichtet wurde, was wir teilweise bis heute bezahlen.
Welche Schuld haben die Grünen daran selbst?
Von Schuld würde ich nicht sprechen. Ich glaube, wir sind manchmal zu sehr in unseren innerparteilichen Debatten gefangen gewesen auf Bundesebene in den letzten Jahren. Und genau das darf man jetzt natürlich in den letzten 3 Wochen nicht mehr machen. Und die Spiegelstrich-Diskussionen, die dann teilweise in irgendwelchen Parteigremien geführt werden, die locken niemanden hinterm Ofen vor.
Nochmal zu den Köpfen. Kam Ihnen irgendwann mal die Zweifel, ob die Grüne Partei möglicherweise auch eine Fehlentscheidung getroffen hat mit den Spitzenkandidatinnen Göring-Eckardt und Cem Özdemir? Zum Beispiel bei den hessischen Grünen hatte man ja den Eindruck, dass der Favorit ein anderer war.
Nein, also wir haben da gute Spitzenkandidaten, die das auch sehr, sehr gut machen. Und ich bin übrigens ziemlich sicher, dass dieselben Leute, die gesagt hätten, der Habeck wäre der Star, nach 2 Monaten wieder in den Kommentaren geschrieben hätten, er kann auch nicht über Wasser laufen. Also man sieht ja, wenn ich das mal so sagen darf, am Schulz-Hype, dass am Ende man sich jetzt nicht nur auf das Kurzfristige verlassen kann, aber dass Robert Habeck auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei den Grünen spielen wird, das ist völlig unbestritten. Also er ist einer der Klügsten, den wir haben und natürlich kann man auf so jemanden auf Dauer auch nicht verzichten. Das hat aber Cem Özdemir auch direkt am Tag sozusagen nach der Entscheidung so gesagt.
Wenn man auf diese frischen Gesichter schaut, Robert Habeck, und auch auf kommunaler Ebene sieht man ja sehr viele, Boris Palmer zum Beispiel, Oberbürgermeister aus Tübingen. Wo bleiben da eigentlich die Frauen? Wo verstecken Sie die?
Also die Frauen verstecken wir überhaupt nicht. Und wenn Sie sich mal anschauen, Katrin Göring-Eckardt ist ja jemand, die auch mit ihrer Geschichte und mit dem, was sie verkörpert, auch für etwas steht. Und wenn Sie sich mal anschauen, wie sich das so verteilt, gucken Sie auf die Bürgermeisterinnen in Hamburg und in Bremen, auf Carol Linnert und Frau Fegebank. Also das sind ja alles Leute, die auch vor Ort da sind. Und natürlich ist es am Ende so, wenn ich das mal so sagen darf, dass in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal die Alpha-Männchen vielleicht mehr sich sozusagen auf die Brust hauen, gorillamäßig, und dann auch mehr wahrgenommen werden. Ich will das jetzt nicht als Tipp gegenüber den Frauen machen, dass sie sich irgendwie genauso verhalten sollen. Aber natürlich ist es manchmal auch ein Teil sozusagen der öffentlichen Wahrnehmung, dass man da ein bisschen nicht so sieht, wer bei den Grünen auch besondere Rollen spielt.
Also es gibt ja einen gewissen Vorwurf, zumindest in der veröffentlichten Meinung. Man hört ihn aber auch in der Bevölkerung, wenn man sich so umhört, unter dem Motto, die Grünen sind ein bisschen langweilig geworden. Zum Teil durch Regierungsbeteiligung, aber vielleicht auch, weil man sie schon so lange im Parlament kennt. Schmerzt Sie das?
Also ich glaube, dass eine Partei, die bald 40 wird, natürlich nicht mehr so sein kann wie 1980. Ich würde eher sagen, wenn wir noch so wären wie 1980, dann gäbe es uns jetzt nicht mehr. Dann hätten wir jetzt das Schicksal der Piraten geteilt. Natürlich muss man sich immer verändern und natürlich verändert man auch die Welt um einen herum. Ich stelle manchmal fest, dass in dieser elektronischen Mediendemokratie, dass der Wille, auch das Prozesshafte von Politik zu sehen, irgendwie nicht mehr da ist. Mir ist das neulich so gegangen, als vor der Sommerpause im Bundestag die Ehe für alle beschlossen wurde. Da konnte ich mich noch dran erinnern, wie das 1998 war, als wir das in den Koalitionsvertrag von Rot-Grün hineingeboxt haben. Und am Ende die eingetragene Partnerschaft kam und teilweise übrigens von den Verbänden der Lesben und Schwulen kritisiert wurde, weil da gab es kein Ehegattensplitting, man musste den Bundesrat umgehen, es war noch nicht mal sichergestellt, dass man die auf dem Standesamt eintragen lassen kann. Manche Leute haben die auf die Kfz-Zulassungsstelle bestellt, manche Gemeinden. Aber wir haben damit einen Prozess angestoßen, der am Ende Gesellschaft verändert hat und Gesellschaft so weit verändert hat, dass 2/3, 3/4 der Deutschen sagen, es ist völlig in Ordnung und sogar 1/4 der CDU-Abgeordneten dafür stimmt. Und an so einem Tag sich dran zu erinnern, dass jede große gesellschaftliche Veränderung mit einem kleinen Schritt beginnt, das ist die große Aufgabe. Und wenn man immer
Sie meinen, dass die Verdienste nicht ausreichend gewürdigt werden?
Nein, es geht nicht um Verdienste, sondern es geht um die Frage, dass die Leute immer sagen, ja, es muss doch jetzt sofort. Es muss doch jetzt sofort. Und ich sag mal, die sozialen Netzwerke haben diesen Sofortismus etwas verstärkt. Und man hat nicht immer 25 Minuten Zeit, wie bei HR Info, um mal einen Gedanken zu Ende zu führen.
Dann sagen wir es nochmal, HR Info, das Interview mit dem hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen.
Herr Al-Wazir, Sie haben gerade geschildert, wie es ist, diese dicken Bretter zu bohren, und haben auch gerade gesagt, dass die Partei fast 40 Jahre alt ist. Das war ja damals ein einschneidendes Erlebnis für die Demokratie in Deutschland, die Entstehung und Gründung der Grünen und der Einzug in die Parlamente mit Sack und Pack, mit Sonnenblumen und Turnschuhen und Strickzeug. Das ist, wie gesagt, weit über 30 Jahre her. Da kam politisch was in Bewegung, einschließlich Provokation, Chaos, interner Streit, radikale Thesen. Das erleben wir jetzt auch mit der AfD. These: Die politische Dynamik, die dadurch jetzt gerade entsteht, die ist doch vergleichbar mit damals. Wie gut ist das für die Demokratie?
Also die Grünen wollten ja was verändern. Die wollten nach vorne raus in die Zukunft etwas positiv verändern. Und die AfD ist vor allem rückwärtsgewandt. Da geht es darum, dass
geht
es mal
um die Dynamik,
ja, ne? Dass es mal so werden soll, in Anführungszeichen, wie in sogenannten guten alten Zeiten, die aber, wie wir wissen, gar nicht so gut waren. Und
das deswegen, ist aus deren Sicht ja auch erstmal eine Veränderung.
Ja, aber deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, das kann man nicht vergleichen, weil das eine war ein Aufbruch nach vorne und das andere ist der Wunsch, irgendwas zurückzudrehen, was aber in der Realität nicht zurückzudrehen ist.
Ja, aber nochmal zum Thema Dynamik. So. Sie werden ja nicht bestreiten, dass in der Parteienlandschaft was in Bewegung gekommen ist. Übrigens profitieren ja auch sogenannte etablierte Parteien, nicht? Nehmen wir auch die Grünen da mit rein. Ist das auch vielleicht ein heilsamer Schock, was da passiert?
Naja, was sicherlich ein Punkt ist, der alle umtreibt, ist die Frage, wie kriegen wir es eigentlich hin, Gesellschaft mitzunehmen? Und ich will das an dieser Stelle mal sagen, natürlich ist ein Teil des Problems, dass sich 1/4, 1/3 der Gesellschaft quasi nicht mitgenommen fühlt in einem erfolgreichen Land. Das ist übrigens nicht neu. Anfang der 90er Jahre, Globalisierungsdebatte, Zweidrittelgesellschaft, das ist eigentlich keine neue Erkenntnis, dass wir dafür sorgen müssen, dass Wohlstand verteilt wird, dass es Gerechtigkeit gibt, dass es Zugangsgerechtigkeit gibt, dass es Aufstiegsmöglichkeiten gibt und dass wir am Ende dafür sorgen müssen, dass Gesellschaft zusammenhält. Und ich will an der Stelle mal sagen, auch da, Stichwort das Prozesshafte, wenn Sie sich mal überlegen, wie lange wir gestritten haben über die Einführung des Mindestlohns, was da für ein Zeug erzählt wurde, wenn der kommt, gehen 1 Million Arbeitsplätze verloren und so weiter und so weiter. Und jetzt ist er da, er sorgt dafür, dass man eine sozusagen Untergrenze eingezogen hat, dass Menschen auch real wirklich mehr Geld in der Tasche haben. Kann dann streiten, ob das genug ist, aber es ist sozusagen ein Fortschritt in diesem Punkt und es wird als völlig selbstverständlich hingenommen und man müsste auch mal daraus lernen, dass man vielleicht sich auch an manchen Punkten wieder mehr traut, weil unterm Strich haben wir mehr Beschäftigung als je zuvor.
Lassen Sie uns noch mal teilhaben an Ihren Gedanken dazu. Wie würden Sie denn selbst den Zustand der Demokratie beschreiben und wo sehen Sie wirklich konkrete Gefahren?
Also unsere Demokratie ist stabil. Sie ist stabiler als in anderen Ländern um uns herum. Ich bin sicher, dass die Mehrheit in Deutschland, die überwältigende Mehrheit in Deutschland, pro-europäisch ist. Das ist woanders anders. Und dementsprechend ist das die gute Nachricht. Und das ist übrigens auch einer der Punkte, die aus meiner Sicht in diesem Wahlkampf zu wenig eine Rolle spielen. Unsere Zukunft wird europäisch sein oder gar nicht. Und auch das ist so einer der Punkte, Stichwort, erinnern Sie sich mal, Schwarz-Gelb, Euro-Rettung, was damals alles schiefgegangen ist.
Lassen Sie uns zurückkommen. Moment, wo ist die schlechte Nachricht?
Die schlechte Nachricht ist, dass sich dieses Drittel der Gesellschaft nicht mitgenommen fühlt und entweder in Richtung Protestwahl geht. Das war die Linkspartei, ist teilweise immer noch, es ist die AfD oder eben dieser Nichtwählerbereich, der sozusagen gar nichts erwartet. Und da müssen wir natürlich Antworten liefern, aber die Antworten liefert man am allerbesten, indem man die Verhältnisse real verbessert und auch auf diesen Teil der Gesellschaft schaut. Allerdings, ganz klar, man darf nicht, jetzt Stichwort AfD, denen, die auf Abschottung setzen, auf Rückwärtsgewandtheit nach dem Mund reden, weil das stärkt die eher, als sie zu schwächen.
Sie sind Macher, Herr Al-Wazir, Sie sind Meinungsführer und Sie sind auch Mensch. Wir haben Ihnen unsere hr-info-Interviewbox mitgebracht. Wenn Sie sie eben mal zu sich rüberholen, das ist eine weiße Kunststoffbox mit hr-info drauf. Ja. Machen Sie die doch mal auf. Was finden Sie?
Ich finde Fotos.
Da sind 2 Fotos drin. Was sehen Sie darauf?
Naja, ich nehme mal an, es sind Fotos aus dem Jemen. Das eine ist eher Bergland, das andere sieht eher nach Küste aus der Tihama aus. Und es sind eher arme Leute zu sehen.
Es sind Menschen darauf. Wir gehen davon aus, dass Sie die Menschen, die auf diesen Fotos sind, nicht kennen. Das erste Foto zeigt Murat. Das ist ein kleiner jemenitischer Junge. Auf dem zweiten Foto ist er im Kreis seiner großen Familie. Das sind 2 verschleierte Frauen drauf, 5 Kinder, 3 Männer in jemenitischer Landestracht und ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation. Die Familie wurde im Bürgerkrieg im Jemen aus ihrem Heimatdorf vertrieben. Die Hilfsorganisation Future for Kids hat sich um die medizinische Versorgung von Murat gekümmert und eine Unterkunft für die Familie in der Hauptstadt Sanaa besorgt. Was lösen diese Bilder in Ihnen aus, wenn Sie das anschauen?
Ja, es gibt noch viel schlimmere Geschichten. Letzten Freitag ist nach einem saudischen Bombenangriff in Sanaa ein Haus zusammengestürzt und ein kleines Mädchen hat als einzige der ganzen Familie überlebt. Vorname Buthaina. Noch kleiner und stellen Sie sich mal ein Kind in dem Alter vor, wo auf einmal die ganze Familie ausgelöscht ist. Und das sind auch so Punkte übrigens. Alleine dafür würde sich das Regieren auf Bundesebene schon lohnen. Es ist eine Schande, dass Deutschland weiter Waffen nach Saudi-Arabien exportiert.
Sie haben die Fotos jetzt ganz vorsichtig gerade in ihren Händen gehabt. Sie haben sie jetzt wieder zurückgelegt. Sind etwas angefasst.
Ja, meine Familie lebt ja da und es ist jetzt seit 2,5 Jahren Krieg. Es ist ein Krieg, der nur noch Zerstörung bringt, der aber keinen Sieger kennen wird. Und man muss so sagen, die internationale Gemeinschaft, die Weltöffentlichkeit interessiert sich nicht dafür. Da ist dann eher wichtig, ob Melania Trump mit Stöckelschuhen die Hochwassergebiete besucht oder nicht.
Müssen Sie eigentlich um Ihre Familie dort fürchten? Wie sind die Informationen? Wie eng sind Sie überhaupt dran? Wie eng können Sie sein?
Also die Kommunikation läuft ja noch.
Telefon oder wie geht das?
Telefon über Internet. Man hofft natürlich immer, dass nichts passiert, aber das, was letzten Freitag passierte, war dann, wir haben die Saudis es genannt, ein technischer Fehler. Also man hat sozusagen das falsche Haus bombardiert. Und natürlich denkt man dann immer, das könnte mit deinem Vater genauso passieren. Und zwar jeden Tag.
Sie haben, als Sie 14 waren, selbst für 2 Jahre im Jemen gelebt, in Sanaa, in der Familie Ihres oder in der Großfamilie Ihres Vaters. Was bedeutet Ihnen Familie?
Na, gewisse Sicherheit und Geborgenheit. Also ich will es mal so ausdrücken. Am Ende gibt es dann dieses deutsche Sprichwort, dass Blut dicker als Wasser ist, was ja im Prinzip ausdrücken soll, auch in Zeiten, wo es einem nicht so gut geht, weiß man, dass es Leute gibt, auf die man immer zurückgreifen kann, die für einen da sind. Und mit denen man halt eine besondere Verbindung hat.
Das empfinden Sie noch so?
Für mich auch Familie. Natürlich lebt meine jemenitische Familie in einer anderen Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, in einer dramatisch anderen Situation. Ich habe mich ja auch mit 16 ganz bewusst dafür entschieden, wieder zurück nach Deutschland zu gehen, weil das eher meine Welt ist. Aber natürlich ist das meine Familie.
Sie sind mit einer Jemenitin verheiratet, haben 2 Söhne und halten diese kleine Familie sehr aus der Öffentlichkeit raus. Wo fühlen Sie sich am meisten aufgehoben? In der kleinen Familie, in der jemenitischen Großfamilie, in der Partei?
Also eine Partei ist wichtig, aber eine Partei ist keine Familie. Und am Ende des Tages ist es schon so, dass irgendwann der Tag kommt, wo ich nicht mehr in Anführungszeichen irgendeine wichtige Position habe, aber dann bin ich immer noch der Vater meiner Söhne und das zeigt am Ende, was dauerhaft zählt.
Wie schlägt sich diese persönliche Biografie denn in Ihrem Politikersein nieder?
Also wenn ich manche Debatten dann sehe und mir überlege, was hier in Deutschland teilweise als Problem gesehen wird und mir dann überlege, wie es gerade im Jemen aussieht, dann gibt es wahrscheinlich keinen größeren Kontrast. Und natürlich erdet mich das auch ein bisschen, weil ich dann manchmal mit einer gewissen Glaubwürdigkeit auch Leute darauf hinweisen kann, dass ich zwar ihr Problem verstehe, aber dass es jetzt nicht das Größte auf der ganzen Welt ist. Gleichzeitig ist mein Job und deswegen bin ich hier Minister und bin für die Hessen verantwortlich und habe das auch geschworen, dass ich natürlich jeden mit seinen Problemen hier genauso ernst nehme. Aber ein bisschen einen weiteren Horizont zu haben, glaube ich, schadet nicht.
Sie haben selbst schon das Stichwort genannt, wie man eine Brücke schlagen kann zwischen auch Ihrem persönlichen Schicksal mit Blick auf Ihre Familie im Jemen und die Bundestagswahl. Sie haben gesagt, Rüstungsexporte ist ein Thema, was Sie auch persönlich aufregt. Wenn man nochmal das Grundthema auch Demokratie herbeizieht, ist ja die Frage, man hat ja den Eindruck, das ist demokratisch kaum noch legitimiert, was da abläuft. Es gibt zwar den Bundessicherheitsrat, aber der tagt geheim. Man weiß eigentlich gar nicht genau, was da passiert. Erfährt es vielleicht im günstigsten Fall irgendwann mal später. Sehen Sie überhaupt eine Möglichkeit? Sie haben gesagt, wir als Grüne müssen in der Regierung, damit wir auch das mit kontrollieren können. Aber ich sehe gar keinen Zugang.
Also ich bin sehr sicher, dass die Entscheidung, beispielsweise die Patrouillenboote an Saudi-Arabien zu liefern, nicht getroffen worden wäre, wenn die Grünen in einer Regierung wären. Punkt.
Sie haben das Thema den Linken überlassen, muss man auch sagen.
Nein, überhaupt nicht.
Die gehen ja schon mit dem Thema Rüstungsexperte um die Häuser.
Also das tun wir ja genauso. Also wenn Sie mal unser Programm lesen oder sehen, wie oft wir das thematisieren, da muss ich an dieser Stelle sagen, Omid Nuripur, Claudia Roth sind die beiden, die sich um dieses Thema ganz
Können
besonders
Können Sie eigentlich als hessischer Minister was machen? Da sind Sie ganz raus.
Kann ich nicht, das entscheidet nicht. Außenpolitik ist keine Ländersache. Am Ende entscheidet der Bundessicherheitsrat. Und ich bin mir sehr sicher, wenn wir als Partei mit an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein sollten, wird das eine der harten Punkte sein, wo wir sagen, da muss sich etwas ändern.
HR Info, das Interview mit Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen.
Herr Al-Wazir, Spitzenthema dieser Tage ist, mit welchem Antrieb Autos in der Zukunft fahren sollten. Und der aktuelle ARD-Deutschland-Trend zeigt uns, dass über die Hälfte der Befragten die Grünen für zu autofeindlich halten. Lassen Sie uns mal etwas Fahrt ins Gespräch bringen. Wir geben Ihnen einige Stichworte vor und Sie sagen uns, ob das Traum oder Wirklichkeit ist.
Die nächste Bundesregierung wird die blaue Plakette einführen. Das ist ja sozusagen die Plakette für besonders saubere Diesel, die dann in die Innenstädte nur noch dürfen. Traum oder Wirklichkeit?
Das wird so kommen.
In 5 Jahren besteht die komplette Taxiflotte am Frankfurter Flughafen aus Elektroautos. Traum oder Wirklichkeit?
Wenn die Bundesregierung ernst macht mit der Umrüstung von den Fahrzeugen, die sehr viel gerade in Innenstädten unterwegs sind, in 5 Jahren kann man das schaffen.
2030 werden keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr neu zugelassen. Traum oder Wirklichkeit?
Ziel. Kommt drauf an, was man dafür tut. Wenn es am Ende 2029 oder 2031 wird, dann hänge ich nicht an 2030. Aber man muss es mal ernst nehmen, dass wir eine Veränderung der Mobilität erleben werden. Und man muss ja auch sehen, ich glaube, die durchschnittliche Flotte in Deutschland der Autos ist so 9 Jahre alt. Wenn man ab 2030 keine mehr neu zulässt, wird es natürlich immer noch Verbrennungsmotoren geben. Die spannende Frage ist, wann steuert man um?
Lassen Sie uns dann mal dranbleiben. Laut grünem Parteitagsbeschluss sollen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ja ab 2030 nicht mehr neu zugelassen werden. Ist das wirklich auch Ihre persönliche Überzeugung?
Also wenn Sie sich betrachten, wie sehr auf uns eingedroschen wurde, als wir diese Jahreszahl gesagt haben, und dann stellt man fest, dass die britische Regierung sagt, dass sie das für 2040 vorhat, die französische Regierung sagt, dass sie das für 2040 vorhat, die indische Regierung sagt, dass sie das für 2030 vorhat. Also ich würde mal so sagen, ich glaube eher, dass diejenigen, die sagen, das geht überhaupt nicht, die sind, die
es
die Zeichen der Zeit nicht so erkannt haben.
Es sind noch 13 Jahre bis dahin. Können Sie das auch als Verkehrsminister in Hessen vertreten?
Es geht ja um neue Zulassungen. Und natürlich ist klar, dass wir deswegen diese Jahreszahl genannt haben, um auch klar zu machen, es muss sich etwas ändern. Und im Übrigen ist das aus meiner Sicht kein Beitrag, um die deutsche Autoindustrie zu schwächen. Im Gegenteil, es ist ein Beitrag, um klar zu machen. Und da bin ich ja auch jemand, der sagt, da hat der Dieselskandal auch sein Gutes. Er kam gerade noch rechtzeitig, um der deutschen Autoindustrie zu zeigen, ihr müsst jetzt die Produkte der Zukunft entwickeln, sonst kommen die aus China. Also. Und allein die Tatsache, dass, also was für eine absurde Geschichte, die Deutsche Post baut ihre eigenen Elektrolastwagen jetzt, weil die deutsche Autoindustrie sie ihnen nicht geliefert hat und fängt jetzt an, sie an Dritte zu verkaufen. Das heißt, aus der Deutschen Post ist ein Fahrzeughersteller geworden. Da können Sie sehen, dass es bei manchen vielleicht sogar noch schneller gehen wird als 2030. Und zwar nicht, weil die Grünen das wollen, sondern weil die Wirklichkeit das erzwingt.
Ministerpräsident Volker Bouffier hat hier bei uns gesagt, naja, in den nächsten 30 Jahren sieht er das nicht. Wie gehen Sie damit in der Koalition um?
Wir gehören ja zwei unterschiedlichen Parteien an und das ist auch gut so.
Sie sind vor 3,5 Jahren mit Volker Bouffier die erste schwarz-grüne Koalition in einem deutschen Flächenland eingegangen. Mit dieser Erfahrung lassen Sie uns noch mal nach Traum oder Wirklichkeit fragen. Am 24. September reicht es bei der Bundestagswahl doch für Schwarz-Grün. Traum oder Wirklichkeit?
Ich bin ja mit der Erfinder des Wortes Ausschließeritis. Wir haben uns jetzt durchgesetzt. Es wird nichts mehr ausgeschlossen. Aber ich sage auch, Eigenständigkeit heißt nicht schwarz-grün. Eigenständigkeit heißt auch nicht rot-grün. Eigenständigkeit heißt grün-grün. Wir kämpfen für uns und schauen nachher, mit wem es rechnerisch reicht und ob es inhaltlich geht.
Werden Sie dann doch zum Helden, wenn es für schwarz-grün reichen sollte und die SPD wird der Depp?
Ich habe ja gesagt, Helden oder Deppen im Sinne von, schaffen wir Grüne es in der Realität etwas umzusetzen in die richtige Richtung. Und diese Chance hat jede Partei.
Das war hr-Info, das Interview mit Christopher Plass und Katja Marx und mit dem hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Mehr Informationen zur Sendung und den Podcast gibt es auf hr-inforadio.de.